Domradio Sternzeit.
Etienne Saalborn ist heute bei uns in der Domradio Sternzeit und wir sprechen darüber, dass Etienne ein Projekt gestartet hat. Da werden aus Waisenkindern in Uganda Unternehmerinnen und Unternehmer. Etienne hat dafür eine Akademie für soziale Innovation gegründet, die heißt SINA. Und wir sprechen darüber, wie das geht in unserer Sternzeit Campus Kampala, wo aus Waisenkindern Unternehmer werden. Mein Name ist Jill Blume und gleich geht's richtig los. Die Sternzeit ist hier und wir haben Etienne heute da, der uns eine ganz besondere Akademie in Uganda vorstellt. Etienne, erstmal herzlich willkommen und danke, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich hier sein kann. Hallo.
Wir beginnen hier immer mit einem kleinen Steckbrief. Bist du bereit?
Ja.
Okay, es geht los. Wie alt bist du?
29 Jahre alt.
Wo kommst du her?
Ursprünglich aus Berlin, aber jetzt lebe ich schon seit 3 Jahren in Uganda dauerhaft.
Hauptsächlich tust du momentan was?
Mich darum kümmern, dass Jugendliche zu Sozialunternehmern werden.
In 5 Jahren werde ich hoffentlich
immer noch in Uganda sein und ganz viele Jugendliche haben, die sehr erfolgreiche Unternehmen haben, die etwas Positives bewirken für die Gesellschaft und für die Umwelt.
An einem perfekten Tag will ich auf jeden Fall
die Sonne genießen in Uganda und mit Menschen um mich herum an Projekten wirken und dabei Spaß haben.
Im Gegensatz zu Deutschland kann ich in Uganda ganz wunderbar
Grashüpfer essen.
Etienne Saalborn ist hier und er hat die letzten Jahre in Uganda verbracht und wie wir gerade gehört haben, möchte er auch noch seine nächsten Jahre dort verbringen. Er hat dort ein Zentrum aufgebaut, um etwas gegen die unglaublichen 83% Jugendarbeitslosigkeit zu tun, die in Uganda herrschen. Und wie es dazu gekommen ist, das werden wir heute entdecken, zusammen mit Etienne, den ich nochmal ganz herzlich willkommen heiße in unserer Sternzeit Campus Kampala, wie Waisenkinder Unternehmer werden. Etienne, wir sprechen heute über die Akademie, die du in Uganda gegründet hast. Und das Ganze hat angefangen damit, dass du nach dem Abitur beschlossen hast, in Uganda deinen Zivildienst abzuleisten. Wie bist du überhaupt darauf gekommen, das in Uganda zu machen?
Ja, damals musste man ja noch entweder zum Bund oder den Zivildienst machen. Und ich habe damals gehört gehabt, dass man auch im Ausland etwas machen kann und das angerechnet bekommt. Und ich habe nach Organisationen gesucht, wo man das machen kann und bin auf eine große Organisation gestoßen, die viele Länder angeboten hat. Voraussetzung war allerdings, dass man die Landessprache konnte. Und in der langen Liste an Ländern, wo Englisch gesprochen wurde, war auch unter anderem Uganda dabei. Und ich habe nicht viel über Uganda gewusst, nur dass es ein Land in Afrika ist, habe draufgeklickt und die Beschreibung gelesen und dann viel recherchiert und dann stand für mich fest, ich will unbedingt nach Uganda und meinen Zivildienst nicht in Deutschland machen, sondern in Uganda machen und bin dann nach Uganda gegangen 2006.
Mit diesem Klick, diesem Zufälligen hat ja alles dort angefangen. Wo genau bist du denn dann gelandet? Du hast auf der Weltkarte einmal wild getippt und bist dann willkürlich in einem Projekt gelandet oder wie war das?
Nein, ich habe mich dann beworben bei der Organisation und die haben mir dann ein Projekt vorgeschlagen, wo sie Leute hinschicken können. Und für mich stand fest, dass ich gerne mit Jugendlichen oder mit Kindern arbeiten will. Und dort gab es dann 2, 3 verschiedene Projekte, wo ich mich drauf bewerben konnte. Und bin am Ende in einem Waisenhaus namens Kankobe gelandet, was 80 Kilometer außerhalb der Hauptstadt auf einem Dorf lag. Und dort habe ich 1 Jahr gelebt und gearbeitet mit 125 Waisenkindern.
Wenn du dich zurückerinnerst, was genau waren da deine Aufgaben in dieser Unterkunft? Also ich meine, du bist ja frisch von der Schule gekommen und hattest noch kein pädagogisches Studium, keine soziale Ausbildung, nichts dergleichen. Was hast du da mit den Kindern den ganzen Tag gemacht?
Am Anfang musste ich mich erstmal eingewöhnen und die Kultur kennenlernen und die lokalen Gegebenheiten kennenlernen und mich danach auch einstimmen oder mich daran gewöhnen und anpassen. Das hat ungefähr vielleicht 2 Monate gedauert. Dann habe ich angefangen, mit den Kindern Hausaufgaben zu machen oder auch mit ihnen wir haben ein Baumhaus gemeinsam gebaut. Dann habe ich auch in der Schule ein bisschen mitgeholfen, die nebendran an dem Waisenhaus lag und auch angefangen mit der Dorfgemeinschaft kleinere Sachen zu starten. Es gab dann ein größeres Problem, dass das Waisenhaus hatte Strom, jedoch eines Tages war der Strom weg wegen eines kleinen Korruptionsskandals im Dorf. Und die Kinder mussten darunter leiden, weil auch das Wasser mit Strom gepumpt wurde. Dann gab es keine Wasserversorgung. Dann ab dem Zeitpunkt habe ich angefangen, Berichte zu schreiben nach Deutschland und um Unterstützung zu bitten bei Freunden, Bekannten, Verwandten, alten Schulkameraden. Und da ist auch ein bisschen Geld zusammengekommen und wir konnten dann die Wasserversorgung wiederherstellen. und Strom wiederherstellen. Und dann habe ich jedoch auch gemerkt, dass die Kinder nach Ende der Grundschule mit ungefähr 12 Jahren die Waisenkinder nicht weiter unterstützt werden können.
Das heißt, wie alt waren die Kinder, die du da betreut hast?
Zwischen 4 und 12, 13 Jahre.
Und das heißt, wenn sie 12 Jahre alt waren, was ist dann passiert mit denen?
Dann mussten sie entweder dorthin zurückgehen, wo sie herkamen, oder landeten eigentlich wieder auf der Straße, weil keiner sich weiter um sie kümmern konnte, weil die Schulgebühren für eine Oberschule relativ teuer sind, sie keine Verwandten haben, die das bezahlen können. Und ja, teilweise haben sie noch Verwandte gehabt, wo sie vielleicht misshandelt wurden, aber dann keine andere Möglichkeit mehr gehabt, als da wieder zurückzugehen, weil keiner für sie sonst sich weiter um sie kümmern kann. Deshalb habe ich da angefangen, dann einen Aufruf zu starten in Deutschland, ob Familien Interesse haben, diese Patenkinder zu unterstützen. Mit damals 450 Euro pro Jahr das ganze Leben eines Jugendlichen von Schulbildung, Unterkunft, Verpflegung auf einem Internat, auch grundlegende medizinische Versorgung, dass wir die Kinder, die da fertig geworden sind, unterstützen. Das waren 11 Kinder am Anfang und der Aufruf war sehr erfolgreich, die Leute fanden das gut und wussten ja auch, dass das Geld direkt ankommt, weil ich mit den Kindern dort lebe oder gelebt habe damals. Und das hat damit angefangen 2007 mit den Patenschaften und das besteht sogar noch bis heute. Mittlerweile haben wir 101 Patenkinder im wow. Patenschaftsprogramm. Und daraus ist dann 2009, habe ich zusammen mit anderen Freiwilligen, die dann nach mir da waren, einen Verein, den Verein namens Django e.V. gegründet, der diese Patenschaften betreut.
Auf den Verein kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen. Bei den Kindern, die du ja da auch intensiv kennenlernen konntest, hattest du da auch ein bisschen Einblick? Du hast eben schon beschrieben, aus welchen Kontexten diese Kinder kommen. Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen, was so die klassische Biografie von einem Kind war, die bei euch im Waisenhaus, kann man das Waisenhaus nennen, was das war?
Ja, Waisenhaus. Ja, sehr unterschiedliche Lebensgeschichten der Kinder. Das Waisenhaus gehört auch zu einem Babys Home, also einer Auffangstation für Babys. Die werden normalerweise häufig auf der Straße gefunden, also einfach ausgesetzt. Da Uganda im Schnitt pro Frau 5 bis 6 Kinder hat und es sehr viele Kinder gibt. Das ganze Land hat insgesamt einen Altersdurchschnitt, der also unter 30. Die meiste Bevölkerung sind einfach junge Menschen. Deshalb gibt es einfach sehr viele Kinder und viele werden dann auch abgestoßen oder verstoßen. Und einige wachsen im Babyshome auf und kommen dann ins Waisenhaus danach. Andere kamen aus der umliegenden Dorfgemeinschaft, weil dort die Eltern verstorben sind, teilweise an HIV, teilweise an Autounfällen oder anderen Gegebenheiten. Und die Kinder kamen dann ins Waisenhaus und wurden dort von katholischen Schwestern versorgt und konnten an die anliegende Grundschule gehen und dort lernen, aber nur bis Ende der Grundschule.
Du hast eben schon angesprochen, die Kinder wachsen ohne Familie auf und die Ausbildung ist nicht wirklich gewährleistet. Sind das auch die Dinge, an denen es den Kindern am meisten mangelt oder was hast du da besonders beobachtet?
Nein, den Kindern ging es an sich in dem Waisenhaus nicht so schlecht, weil sie vor allem Unterkunft, Verpflegung und eine Bildung, also Ausbildung, also grundlegende Bildung in der Grundschule bekommen haben. Was ihnen jedoch am meisten fehlt und was ich auch viel mit ihm beschäftigt habe, ist einfach jemand, der für sie da ist. Es sind 125 Kinder dort gewesen, die von 2 Frauen betreut werden. Eine Frau ist für die Jungs zuständig, eine Frau war für die Mädchen zuständig und dann 3 katholische Schwestern, die das ganze Waisenhaus leiten. Aber die Kinder erfahren dort keine Liebe, keine Zuneigung, niemand, der sich um sie kümmert. Die älteren Kinder kümmern sich ein bisschen um die kleineren, aber ganz oft, wenn ein Kind ein Problem hat oder weint, keiner kümmert sich drum.
Etienne hat viele Jahre in Uganda verbracht und dort mit Kindern gearbeitet. So hat das Ganze angefangen. Wir schauen aber gleich nochmal darauf, wie das Ganze weitergegangen ist und was aus den Waisenkindern geworden ist in unserer Sternzeit-Sendung heute Campus Kampala, wo Waisenkinder zu Unternehmerinnen werden. Bis gleich. Etienne Salborn ist heute bei uns in der Sendung. Ursprünglich kommt er aus Berlin, verbringt aber momentan sein Leben in Uganda, in der Nähe von Kampala, der Hauptstadt. Etienne, Uganda ist den meisten Menschen vielleicht vor dem Radio nicht wirklich ein Begriff.
Ja, Uganda ist vielen kein Begriff. Mir selbst war das ja auch kein Begriff, bevor ich mich damit zum ersten Mal befasst habe, vor knapp 10 Jahren. Uganda ist ein sehr grünes Land, was man jetzt von Afrika nicht unbedingt erwartet und liegt direkt am Viktoriasee, hat keinen Zugang zum Meer, aber jedoch ist es auch zum Reisen vielleicht ein kleiner Geheimtipp, weil es viel Natur gibt, viel auch Safari-Parks, wo man Tiere beobachten kann. Es gibt, weltbekannt vielleicht für Uganda, sind die Berggorillas. Es gibt nur noch ganz wenige Berggorilla-Familien mit dem Silberrücken. Die leben genau in dem Ländereck zwischen Uganda, Ruanda und Kongo. Und die meisten sind noch in Uganda. Und Uganda ist sehr friedlich seit mittlerweile 10 Jahren. Vorher gab es noch einen kleinen Bürgerkrieg nur im Norden des Landes mit der Lord's Resistance Army. Das ist jetzt aber alles vorbei. Uganda war auch bekannt für Idi Amin und einer Diktatur in den 70er Jahren, die sehr unschön war. Aber aktuell, der aktuelle Präsident Museveni ist seit 30 Jahren mittlerweile im Amt und wurde dieses Jahr wiedergewählt für nochmal 5 Jahre.
Wow.
Das heißt, er hat viel Stabilität ins Land gebracht, aber auch ja, mittlerweile wenig Veränderungen, die jetzt neue Dinge, die entstehen, sind eher weniger. Aber es ist immerhin sehr stabil und friedlich. Die Menschen sind sehr extrem freundlich. Deshalb habe ich mich auch ins Land wirklich verliebt, weil die Menschen sind sehr offen, sehr herzlich und man kann vieles auch einfach ausprobieren machen und fast keine Grenzen sozusagen.
Du bist ja damals aus Uganda wieder weggegangen, weil dein Zivildienst zu Ende gegangen ist. Wie war das denn? Du hast gesagt, du hast dich verliebt in das Land. Wie war das, dieses Land wieder zu verlassen, nachdem die Zeit dort zu Ende war?
Am Anfang etwas schwierig, weil man sich sehr an diese Kultur gewöhnt und an die Umstände gewöhnt und vieles, was am Anfang sehr fremd ist, dann normal wird. Und wenn man dann zurückkommt, sind dann Dinge, die hier vielleicht normal waren, dann relativ fremd. Und wenn man dann anfängt, Sachen umzurechnen, in Uganda ist es 1 Euro oder 2 Euro oder 3 Euro sind einfach relativ viel wert. Dafür kann man viel machen. Wenn man dann anfängt, irgendwie mit Freunden, dann, wenn man zurückkommt, ein Bier zu trinken und irgendwie dafür 3 Euro ausgibt und man sich damit umrechnet, oh, dafür könnte jetzt in Uganda eine ganze Familie fast 2 Wochen von ernährt werden, dann ja, kommt man damit ein bisschen in Schwierigkeiten, weil man darf diese Vergleiche einfach nicht machen, weil sonst ja, ist man den ganzen Tag nur noch depressiv.
Du bist ja dann auch nicht lange in Deutschland geblieben. Was ist denn eigentlich, du hast eben schon so ein bisschen angesprochen, die politische Lage ist stabil, aber vielleicht auch ein bisschen veraltet. Wie ist das Leben in Uganda für junge Menschen? Was haben die für Möglichkeiten da?
Relativ wenig Möglichkeiten, weil Innovationen oder Dinge, die sich verändern, sehr langsam verändern. Wie gesagt, der Präsident ist schon seit 30 Jahren im Amt, wird nochmal 5 Jahre mindestens bleiben. Das heißt, Menschen sind sehr daran gewöhnt, dass Dinge so funktionieren, wie sie immer funktioniert haben, aber Dinge verändern sich einfach und einiges zieht dabei nicht mit. Vor allem für mich finde ich das Bildungssystem. Ich habe auch mich damit beschäftigt viel, meine Masterarbeit darüber geschrieben und recherchiert. Und ich sehe aktuell, dass das Bildungssystem in Uganda noch sehr stark auf Kolonialzeiten basiert, wo es nur darum geht, auswendig zu lernen, das zu reproduzieren, was die Autoritätsperson vorgibt. Wenn man das nicht genau so wiedergibt, wie die Person das vorgibt, dann ist das nicht richtig oder falsch. Auch in Prüfungen teilweise, wenn die Schüler, die Kinder die Ergebnisse nicht so genau hinschreiben, wie der Lehrer das vorgegeben hat, aber an sich vielleicht die Frage richtig beantwortet wird, wird es trotzdem als falsch bewertet. Und das macht natürlich mit den Jugendlichen viel in die Richtung, dass sie aus der Schule kommen oder auch einige wenige, die studieren können, aus der Universität kommen, aber nicht wirklich in der Lage sind, eigenständig was zu machen, weil sie noch nie eigenständig was machen durften. Und das hindert natürlich den ganzen Innovationsprozess. Und daher sehe ich auch darin den Grund, warum es so eine hohe Jugendarbeitslosigkeit von 83% gibt in Uganda. Weil sich die jungen Leute nicht trauen, ein Risiko einzugehen, machen oft lieber gar nichts, als was falsch zu machen, weil sie ihr Leben lang in der Schule bestraft wurden für Fehler und so weiter.
Als du aus Uganda wieder nach Deutschland zurückgekommen bist, hast du ja eben schon angedeutet, hast du trotzdem eine Verbindung aufrecht erhalten durch die Masterarbeit, die du geschrieben hast. Wie ging denn dein Leben eigentlich in Deutschland dann ja erstmal los nach dem Zivildienst? Ne? Das kann man ja sagen. Du warst ja gerade erst mit der Schule fertig und hast erstmal hier wieder angefangen.
Genau, ich habe dann schon in Uganda festgestellt, dass ich in die Richtung was weitermachen will und in die Richtung was studieren will. Ich habe dann meine Eltern gebeten, dass sie mir diesen Studienführer, wo alle deutschsprachigen Studiengänge in so einem großen Wälzer zusammengefasst sind, mir nach Uganda schicken. Und das haben sie auch gemacht. Da habe ich das durchgegangen und ein paar Studiengänge rausgesucht, die in die Richtung gingen und mich am Ende für Non-Profit Sozial- und Gesundheitsmanagement entschieden, was ich in Innsbruck studiert habe. Und bin dann aber schon immer weiter in Kontakt gewesen, weil die Patenschaften ja angelaufen sind und auch die zweite Generation der Patenkinder, die fertig geworden sind, dann wieder davor standen, was passiert jetzt mit ihnen? Keiner kann sie unterstützen. Neue Paten mussten gefunden werden. Zu der gleichen Zeit waren dann aber auch weitere erste Freiwillige nach mir in dem Waisenhaus und wir haben uns dann zusammengetan, den Verein gegründet Und dann bin ich auch immer wieder dorthin geflogen, um zu sehen, dass alles lief, die Patenkinder auch teilweise zu betreuen. Und ja, habe dann mein Masterstudium ein paar Jahre später auch in dem Bereich weitergemacht und habe dort Frieden und Entwicklung studiert.
Etienne hat die Verbindung zu Uganda nie ganz verloren, nachdem er dort einmal seinen Zivildienst abgeleistet hat. Wie diese Verbindung weiter aufrechterhalten wurde und was es mit dem Verein Django auf sich hat, darüber sprechen wir gleich noch, über die Kinderpatenschaften mit den Waisenkindern, um die es eben auch schon ging, in unserer Sternzeit Campus Kampala, wo aus Waisenkindern Unternehmer werden. Bis gleich. Etienne, eben haben wir schon darüber gesprochen. Dein Band nach Uganda ist nach dem Zivildienst nie wirklich abgerissen. Und du hast dich darum bemüht, dass die Waisenkinder, mit denen du dort zusammengearbeitet hast, weiterhin gut betreut sind. Du hast dafür den Verein Django e.V. ins Leben gerufen. Was macht dieser Verein?
Der Verein organisiert Patenschaften zwischen deutschen Patenfamilien oder auch einzelnen Personen zu den Patenkindern in Uganda, die, wie schon besprochen, mit der Grundschule fertig werden, dann keine weitere Unterstützung bekommen können, weil die Schulgebühren für Uganda einfach unerschwinglich sind für ein Internat. Und die deutschen Patenfamilien aktuell zahlen 480 Euro im Jahr und können davon ein Patenkind betreuen, dass es Unterkunft bekommt, Verpflegung bekommt, Internat und die Schulgebühren bezahlt werden. Aber auch, dass die Kinder regelmäßig zu uns kommen ins Projekt in Uganda vor Ort und wir mit ihnen Probleme besprechen. Und ja.
Wie kriegt man denn eine deutsche Familie dazu, ein Patenkind in Uganda zu fördern? Wie hast du da Menschen gefunden, die das gerne machen wollten?
Am Anfang waren es viele Bekannte und Freunde, die wussten, dass ich in Uganda war oder das auch verfolgt haben. Ich habe regelmäßig damals Berichte geschrieben. Und dann auch die Freiwilligen, die nach mir da waren, auch deren Freunde und Bekannte. Jetzt über die Jahre aber hinweg haben viele Leute gemerkt, dass wir, wie wir die Patenschaften durchführen, vertrauenswürdig sind, dem Geld so umgehen, dass 100% der Spenden der Patenschaften direkt an die Kinder gehen. Es gibt bei uns keinen Verwaltungsaufwand, wir machen keine Werbung, wir müssen kein Marketing, keine Administration bezahlen. Wir arbeiten alle ehrenamtlich. Das heißt, wir leben dort auch mit den Kindern vor Ort oder die Freiwilligen haben das über die Jahre hinweg immer gemacht. Und ich lebe jetzt auch aktuell wieder in Uganda. Und daher haben wir jetzt auch Leute, die auf uns zukommen, uns im Internet finden oder von uns gehört haben, die gerne eine Patenschaft übernehmen wollen, anstatt einer der großen Organisationen, wo viel Geld oft an Verwaltung oder Marketing drauf geht und am Ende das Geld für die Patenschaft gar nicht mehr der überwiegende Teil ist, dann lieber zu uns kommen.
Wie war das denn bei dir eigentlich? Also ich kenne viele Menschen, die mit einem Auslandsprogramm weggegangen sind und dann auch oft Kindern geholfen haben. Warum hattest du dieses starke Bedürfnis, das weiterzumachen, als du wieder in Deutschland warst und eigentlich wieder in deinem sicheren Zuhause warst und mit den Kindern gar nicht mehr lokal zusammen warst?
Ich habe mit den Kindern dort ein Jahr lang gelebt und eine Verbindung aufgebaut. Oder viele waren dann auch fast sozusagen meine Freunde, besonders die älteren Kinder konnten viel miteinander machen. Und die konnte ich dann sozusagen nicht im Stich lassen, als ich gemerkt habe, da geht es jetzt nicht weiter, die würden wieder auf die Straße gehen zurück oder zu Familien zurückgehen, wo sie vielleicht vorher misshandelt wurden. Und dann musste ich einfach mich dafür einsetzen. Und als ich dann gemerkt habe, dass der nächste Jahrgang dieser Kinder genau in die gleiche Situation kommt, dann konnte ich auch nicht aufhören, da jetzt weiter nach Paten zu suchen.
Wie kann man sich das Leben denn vorstellen im Rahmen von, also Django hat dann quasi die Möglichkeit geschaffen, für diese Kinder ein Leben zu führen, das nicht bei gewalttätigen Familien stattfindet und nicht auf der Straße stattfindet. Wie genau sieht der Alltag bei euch dann aus?
In dem Waisenhaus müssen die Kinder sehr früh aufstehen. Also das Waisenhaus wird von einem katholischen Orden geleitet, deshalb ist es relativ streng, dass die Kinder früh aufstehen müssen, ihre Zimmer putzen müssen und dann kommen sie Frühstück und gehen dann in die Schule. Und die Kleineren kommen dann so 2 Uhr, 3 nachmittags aus der Schule zurück. Die Älteren erst um 5 oder 6, müssen dann auch noch Hausaufgaben machen. Und ja, bekommen dann aber Mahlzeiten. Am Wochenende dürfen sie spielen. Teilweise müssen sie aber auf dem Feld arbeiten, weil das Waisenhaus selber anbaut und dann versucht sich dadurch auch ein bisschen selbst zu ernähren. Aber prinzipiell geht es den Kindern dort im Waisenhaus nicht so schlecht, wie es anderen Kindern geht, die vielleicht draußen leben. Im Dorf gab es auch einen kleinen Hügel, wo Steine abgebaut wurden und da hat man öfter Kinder gesehen, die nicht auf die Schule gehen und die jeden Morgen schon mit 5 Jahren auf den Hügel gehen müssen und dort Steine klopfen und die verkleinert werden, dass sie dann zum Bau benutzt werden können.
Hast du eigentlich das Gefühl, dass die Kinder, die bei euch aufgewachsen sind, ein anderes Lebensgefühl mitbekommen? Also haben die gespürt, dass die da ein Privileg genossen haben, weil sie Menschen hatten, die sich so engagiert um sie kümmern?
Ja, besonders die ersten Jahrgänge, die wirklich gedacht haben, dass es jetzt vorbei ist für sie mit weiterer Schulbildung, die davor standen, dass sie nicht wussten, was aus ihrem Leben wird. Und auch die Ursprungsidee kam gar nicht unbedingt von mir, sondern ein Mädchen namens Anna kam eines Tages auf mich zu und war sehr bestürzt, weil sie nicht wusste, wie es jetzt mit ihrem Leben weitergehen wird, weil sie die Grundschule kurz davor war zu verlassen und wusste dann nicht, wo sie hin kann. Und da ist mir dann erst bewusst geworden, dass das den meisten Kindern so geht, die dann mit der Schule fertig werden und dass wir da vielleicht eine Lösung finden können, indem wir Patenschaften organisieren. Und heute ist Anna 21 Jahre alt und es hat sich viel entwickelt und sie hat eine große Entwicklung gemacht und konnte ihr Abitur beenden und ist mittlerweile bei uns in der Academy, wo wir ja gleich noch drüber sprechen.
120 Kinder können dank Django e.V. so aufwachsen, wie wir uns das für Kinder wünschen. Und Etienne hat das Ganze möglich gemacht, aber das war ihm nicht genug. Denn er hat gemerkt, dass wenn es mit der Schulbildung und dem sicheren Aufwachsen zu Ende ist, dann droht die Jugendarbeitslosigkeit. Und darüber, über seine Akademie, die daraus entstanden ist, über die sprechen wir gleich noch. Campus Kampala, so haben wir unsere Sternzeit heute genannt, angelehnt an die ugandische Hauptstadt. Und Etienne, eben hast du uns von der Lage in Uganda erzählt und vor allem von der desaströsen Situation für die Waisenkinder, die du dort betreut hast. Du hast Patenschaften organisiert, damit diese Waisenkinder sicher aufwachsen können und eine Schulbildung genießen. Aber da bist du nicht stehen geblieben.
Nein, denn 2013 wurde der erste Jahrgang dieser Patenkinder fertig mit ihrem Abitur in Uganda. Und dann stellten sich neue Probleme, weil wir die Kinder unterstützt haben und mit der Hoffnung, dass sie am Ende auf eigenen Beinen stehen können, im Idealfall sogar vielleicht andere Kinder unterstützen können, dass ein Kreislauf entsteht, wo Geförderte selbst wieder andere Kinder fördern können, dass auf lange Sicht vielleicht sogar die Hilfe von außen oder aus Deutschland überflüssig wird. Jedoch 2013 haben wir gemerkt, dass wir soweit noch lange nicht sind, weil die hohe Jugendarbeitslosigkeit von 83% bedeutet, dass der erste Jahrgang keine Arbeit finden konnte. Universität ist in Uganda sehr teuer mit bis zu 1.000 Euro pro Semester, was für Uganda einfach unerschwinglich ist.
Das wäre hier sogar schon zu teuer und würde zu Protesten führen.
Ja, deshalb war es auch selbst für uns als Verein nicht möglich, dass wir die Jugendlichen auf eine Universität schicken. Ja, eines Tages, als ich in Deutschland wieder zurück war, kam dann eine Nachricht, dass die Jugendlichen der ersten 2 Generationen ihren eigenen Verein gründen, dass sie sich zusammengetan haben, ohne dass ich überhaupt davon wusste, haben sich entschlossen, dass sie sich zusammentun und etwas tun wollen, dass wir das Problem bekämpfen. Und so kam dann Schritt für Schritt die Social Innovation Academy oder SINA ins Leben.
Was genau ist SINA? Was sehen wir da?
SINA befindet sich auf einem Hügel, ungefähr 35 Kilometer außerhalb der Hauptstadt Kampala, wo es darum geht, dass die Jugendlichen sich selbstständig machen. Alles ist darauf ausgelegt, dass wir die Jugendlichen befähigen, dass sie ihre eigenen Ziele setzen, dass sie über sich hinauswachsen können, aus sich herauswachsen und Dinge teilweise auch verlernen, die nicht hilfreich sind für ihr Leben. Dass sie
zum Beispiel?
Ein großes Problem ist, dass sie sich nicht trauen, Dinge auszuprobieren, weil sie Angst haben, Fehler zu machen, mit der Einstellung dann ins Leben gehen, ich mache lieber gar nichts, als was falsch zu machen. Oder sie trauen sich oft nicht, Fragen zu stellen. Und diese Dinge sind natürlich nicht hilfreich, wenn man etwas Eigenes aufbauen will oder ein Unternehmen starten will. Und in der Academy geht es vor allem darum, die Potenziale zu entfalten, die jeder in sich trägt und dann daraus Projekte zu entwickeln und oft auch traumatische Erfahrungen oder Tragödien, persönliche Tragödien, so zu transformieren, dass sie am Ende Stärken werden für sich selber. Wenn ein Waisenkind vieles erlebt hat, was unschön ist, hat es die Persönlichkeit meistens jedoch irgendwo gestärkt in der Hinsicht, dass da Motivationen entstehen, da etwas zu machen, dass andere Kinder das vielleicht erspart bleibt.
Wenn du nochmal an den Anfang zurückdenkst, wie das war, als eure Akademie dann wirklich gebaut wurde, kannst du mal beschreiben, wie ihr das gemacht habt? Also woher hattet ihr überhaupt die Materialien, eine Akademie zu bauen zum Beispiel?
Wir haben uns ein Konzept überlegt, dass wir die ersten Gebäude gemeinsam aus Plastikflaschen gebaut haben. Und zwar...
Das musst du erklären, aus Plastikflaschen. Wie kann man ein Gebäude aus Plastikflaschen bauen?
Ja, in Uganda gibt es kein Entsorgungssystem für Müll oder Abfall. Der wird einfach auf der Straße verbrannt. Und man braucht aber nicht immer für Projekte oder für Unternehmen, wenn man die starten will, braucht man nicht immer Geld, sondern man braucht Ressourcen. Und einige Ressourcen sind einfach frei verfügbar. Deshalb haben wir dieses Konzept aufgegriffen, was schon in Lateinamerika seit einigen Jahren existiert, haben das in Uganda umgesetzt. Die Flaschen werden gesammelt und dann mit Erdboden komprimiert befüllt, dass es wirklich einen harten, wie ein Ziegelstein gibt. Und dann werden die wie Ziegelsteine aufeinander gereiht und entweder mit Lehm oder mit Mörtel verbunden. Und so kann man ein ganzes Haus bauen. Ungefähr 17.000, 18.000 Plastikflaschen ergeben dann ein Gebäude mit 30 Quadratmetern.
Das ist echt unvorstellbar, dass euer Haus eigentlich in der Basis aus Plastikflaschen besteht, nicht wahr?
Und aus Sand. Ja, die 1,5 Liter Flaschen ergeben das, also sind im Fundament und die 1,5 Liter Flaschen sind in den Wänden. Und dann haben wir das zusammen aufgebaut. Das heißt, es kam, dass sich das Team, die Kultur, die Organisationskultur gebildet hat, weil die Schüler zusammen mit Mentoren, die wir ausgewählt haben in Uganda, sich verbunden konnten, dadurch gemeinsam ihren eigenen Lebensraum praktisch aufbauen konnten. Und dann auch die Denkweise natürlich erweitert wurde, dass Menschen jetzt sehen, dass vieles möglich ist, was man machen kann. Und so entstanden dann neue Ideen. Wir haben dann, als wir beim Dach angekommen sind, darüber nachgedacht, wir wollen kein traditionelles Wellblechdach nehmen, was mittlerweile alle in Uganda verwenden, sondern wir wollen etwas Kreatives machen und haben am Ende 400 Autoreifen für das Dach verwendet und daraus kleine Dachziegel gemacht, was sehr gut funktioniert hat. Und dann kam die Idee für den Bodenbelag, dort Eierschalen und Plastiktüten zu verwenden, was mittlerweile unser erstes Unternehmen geworden ist, was uns verlassen hat, wo sich ein Mentor mit 3 Schülern das als Unternehmen aufgebaut hat. Ein Bodenbelag, der zu 60% aus Eierschalen besteht, gemixt mit Plastiktüten und dann mit Zement als Bindestoff, womit man sehr schöne Muster auch machen kann. Und ja, so haben wir ein ganzes Gebäude praktisch aus Müll, Upcycling nennt sich das, abgecycelt, dass wir Wände aus Plastikflaschen, der Boden aus Eierschalen und Plastiktüten und das Dach aus Autoreifen haben.
Die Jugendlichen an der Akademie von Etienne Sina, die haben so quasi praktisch bei der Arbeit gelernt, wie man ein Haus baut, wie man Wasserversorgung für die Menschen in diesem Haus hinbekommt, wie man die Menschen, die in diesem Haus zusammenleben, versorgen kann. Und was diese Jugendlichen noch gelernt haben und wie man aus diesen Ideen Geld machen kann und tatsächlich Unternehmen. Darum geht es gleich in unserer Sternzeit Campus Kampala.
Domradio Sternzeit. Dein Wort drauf.
When a flower does not bloom, you fix the environment in which it grows, not the flower. Oder auf Deutsch, wenn eine Blume nicht gedeiht, muss man nicht die Blume ändern, sondern die Umgebung, in der die Blume wächst.
Etienne, was haben wir da gerade gehört für einen Satz? Was war das?
Das ist ein Spruch, den ich mal irgendwo gehört habe, der sehr viel auf Resonanz in mir gestoßen ist, weil es im Bildungssystem oft darum geht, dass man eine Lösung findet, die für alle relevant ist. Aber es kann nie eine Lösung geben, die für alle relevant ist. Man muss für jede Blume oder für jeden Samen die Umgebung schaffen, dass die Blume gedeihen kann.
Hat dieser Satz bei euch im Projekt jetzt auch irgendeine Bedeutung gefunden?
Ja, definitiv. Die Bildung, die in der Sina stattfindet, ist komplett individuell. Jeder Schüler, jede Schülerin schafft praktisch ihren eigenen Weg und der ist anders für jede Person. Und sie können ihre eigene Bildung praktisch selbst kreieren.
Diese individuelle Förderung, die gucken wir uns gleich noch genauer an in unserer Sternzeit Campus Kampala. Etienne, du hast ja eben schon angesprochen, dass euch an der Akademie ganz wichtig ist, dass jedes Kind oder dann mittlerweile auch schon die Jugendlichen ganz individuell gefördert werden. Wie kann man sich denn jetzt eigentlich so einen klassischen Tag bei euch an der Akademie vorstellen? Was machen die Jugendlichen den ganzen Tag?
Ja, wir sind eine Gemeinschaft oder eine Community von knapp 60 Menschen, die dort zusammen leben und gemeinsam Projekte starten oder Dinge ausprobieren und gucken, ob die funktionieren können. Die ganze Academy ist selbst organisiert, das heißt, es gibt keinen Boss, keinen Chef. Es gibt viele kleine Gruppen, die verschiedene Aufgaben erledigen, aber auch zum Beispiel die Buchhaltung oder die Verbindung zur Regierung oder zu der umliegenden Gemeinschaft. Das wird alles von den Schülern selbst gemacht, organisiert. Auch das Essen wird oder dass Dinge repariert werden. Es gibt auch ein Team für Nachhaltigkeit, das guckt, dass alles, was wir tun, auch noch in den nächsten 7 Generationen funktionieren könnte. Und das wird alles von den Schülern selbst organisiert, weil wir wollen ja, dass sie am Ende uns mit einem Unternehmen verlassen, dass sie ihren eigenen Arbeitsplatz schaffen oder auch Arbeitsplätze für andere Menschen. Im Idealfall sogar ein Unternehmen, was einen sozialen Mehrwert oder einen Mehrwert für die Gesellschaft bringt. So lernen sie dann Schritt für Schritt Verantwortung zu übernehmen. Und dann, wenn sie eigene Ideen haben, können sie dann diese ausprobieren, kriegen von uns Mentoren gestellt, die dann ihnen dabei helfen, diese Idee bis zu einem Unternehmen heranzubringen.
Wie viele Jugendliche habt ihr momentan in dem Programm?
Wir haben 36 Jugendliche im Programm, im Alter zwischen 18 und 26 Jahren. Davon ist ungefähr ein Drittel sind die Jugendlichen, die wir über das Patenschaftsprogramm schon seit mittlerweile 10 Jahren begleitet haben. Aber wir sind auch offen für andere Schüler und Schülerinnen, die hauptsächlich Mädchen und hauptsächlich aus sozial schwierigen Verhältnissen kommen. Wir haben einige ehemalige Straßenkinder, wir haben einige ehemalige Kindersoldaten auch und wir haben mittlerweile auch einige Flüchtlinge, die aus dem Kongo, aus Somalia oder auch aus Eritrea oder Äthiopien kommen. Und ja, wir sind eine Gemeinschaft, wo aber auch jeder willkommen ist, der gerne etwas aus seinem Leben machen will, und haben daher auch ein paar Schüler, die jetzt ein einfacheres Leben hatten, wo sie studieren konnten, ihre Eltern sie unterstützt haben, dann aber keinen Job finden konnten und dann zu uns kommen, weil sie jetzt gerne ein eigenes Unternehmen aufbauen wollen oder etwas schaffen wollen, was Mehrwert bringt für die Gesellschaft.
Kannst du mal ein Beispiel erzählen, wer zu euch gekommen ist und was für eine Idee ihr geschafft habt, in ein Unternehmen zu übersetzen?
Ja, wir haben eine Erfolgsgeschichte, die schon sehr viel für Aufmerksamkeit gesorgt hat, weil dieses Mädchen es wirklich geschafft hat, ihre eigene Geschichte so zu transformieren, dass sie daraus eine Stärke gezogen hat. Und zwar haben wir sie schon, sie nennt sich Ruth. Seit 2006 habe ich sie in dem Waisenhaus kennengelernt. Ihre Eltern sind an HIV gestorben und auch leider ist ihre Schwester an AIDS gestorben. Allerdings auf eine tragische Weise, weil sie im Dorf dachten, dass die Schwester von Dämonen besessen wäre, weil sie Gewicht verloren hatte und ständig krank war. Aber noch so jung war, dass sie dachten, sie kann keinen HIV haben. Deshalb wurde sie dann zu einem Hexenmeister gebracht und ist dort verstorben. Das heißt, dieses Mädchen, Ruth, hat von Anfang an, von klein auf, als sie dann im Waisenhaus aufgewachsen ist, eine Frustration gehabt, dass Menschen in Uganda nicht Bescheid wissen über HIV, wie das funktioniert, wie es übertragen werden kann und auch generell, dass sexuelle Aufklärung sehr wenig stattfindet, dass die Menschen nicht drüber sprechen, es als Tabu gesehen wird. Und als sie dann zu uns kam in die Academy, haben wir angefangen, eine Lösung zu entwickeln, was mittlerweile zu einem Projekt geworden ist, was sexuelle Aufklärung anonym per Handy anbietet. Junge Menschen können Fragen stellen über eine App, über SMS und auch anrufen oder auch über WhatsApp und kriegen von einem Arzt oder von Krankenschwestern oder geschultem Personal Antworten zu ihren Fragen. Und das Projekt läuft seit 6 Monaten und hat mittlerweile schon über 10.000 Nutzer, die uns über 20.000 Fragen gestellt haben.
Wow. Wie alt war das Mädchen, als das zu euch kam?
Im Waisenhaus war sie ungefähr 12, als sie das Waisenhaus verlassen hat. Dann haben wir ihr eine Patenfamilie in Deutschland vermittelt und sie ist dann durch die Schule, hat ihr Abitur gemacht und ist jetzt 21 Jahre alt und hat jetzt dieses Projekt Ask Without Shame, also frag ohne dich zu schämen, entwickelt und konnte dadurch auch sehr schon für Aufmerksamkeit sorgen, weil sie, wie gesagt, wirklich ihre eigene Geschichte als Stärke nehmen konnte. Und für sie war das auch ein sehr heilender Prozess. Am Anfang konnte sie schwer über ihre Vergangenheit reden. Mittlerweile ist sie in der Lage, was sie auch gemacht hat, auf der CeBIT wurde sie eingeladen, dieses Jahr in Hannover das Projekt zu präsentieren. Und dort hat sie vor vielen, vielen Menschen, vielen fremden Menschen gesprochen und sehr selbstbewusst ihr Projekt präsentiert und dabei auch ihre eigene Geschichte erzählt. Und auf Menschen, sehr viele Menschen gestoßen, die von der Idee begeistert waren, die sofort Fragen gestellt haben und wurden fast überrannt von Fragen, konnten so viele Fragen am Anfang, als wir das erste Mal sehr viel Aufmerksamkeit generiert haben, konnten wir so viele Fragen gar nicht mehr beantworten, wie wir reinbekommen haben. Und von dem an ist das Projekt mittlerweile zu einem, ja, einem Sozialunternehmen herangewachsen, wo auch die ersten Einnahmen wieder hereinkommen, weil viele Menschen uns Fragen stellen und Probleme anvertrauen, die sie noch mit niemandem anders geteilt haben. Und selbst wenn unsere Ärzte ihnen dann sagen, sie sollen doch vielleicht zu dieser und dieser Klinik gehen, dort würden sie Hilfe bekommen, uns dann sagen, nein, ich möchte, dass ihr mich behandelt. Ich habe das mit euch geteilt, ich will das keinem anderen nochmal erzählen, ich will, dass ihr mich behandelt. Und deshalb haben wir jetzt angefangen, eine kleine eigene Klinik aufzubauen in der Hauptstadt, wo dann diese Menschen hingehen können und dort psychologische oder Coaching oder medizinische Betreuung bekommen, dafür dann aber auch zahlen. Und so kann sich das Projekt dann auf lange Sicht hoffentlich eines Tages auch mal selbst refinanzieren.
Wer hat denn eigentlich die Expertise, dabei zu helfen, so eine App zu entwickeln? Du hast schon angesprochen, da muss es Menschen geben, die medizinisches Fachwissen haben. Aber um eine App zu entwickeln, braucht man ja auch technisches Know-how. Wie kommt ihr an diese Leute?
Da haben wir lokal nach Leuten gesucht. Wir haben nach medizinischem Personal gesucht und auch nach Menschen, die Apps zum Beispiel entwickeln können. Da haben wir in Uganda jetzt nicht so viele gefunden, aber in Kenia haben wir ein paar Developers gefunden, die mit uns jetzt zusammenarbeiten. Und für die war es das auch der größte Erfolg, den sie je hatten, weil die App wurde mittlerweile schon über 2000 Mal runtergeladen. Und diese Entwickler haben noch keine App gebaut, die jetzt so erfolgreich war. Und dadurch haben sie auch wieder neue Aufträge bekommen. Und so haben sie auch was davon sogar für sich.
Wie aus Waisenkindern Unternehmerinnen und Unternehmer werden. Darüber sprechen wir gleich weiter. Der Etienne ist immer noch bei uns im Studio und wir sprechen weiter in unserer Sternzeit Campus Kampala. Das Domradio ist hier und es läuft immer noch die Sternzeit mit Etienne Saalborn, der an seiner Akademie in Uganda gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen eine neue Zukunft entwirft für Jugendliche und die schaffen die nämlich selbst. Etienne, gerade eben haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, welche Ideen der Jugendlichen haben es denn eigentlich noch geschafft, tatsächlich zu Unternehmen zu werden?
Ein weiteres Unternehmen, was gerade am Entstehen ist, ist gestartet von einer jungen Mutter, die auch ihre eigene Geschichte transformiert hat, weil sie nämlich von 13- und 14-jährigen Eltern gezeugt wurde und geboren wurde und dann aber von denen verstoßen wurde und deshalb nie mit einer Familie aufgewachsen ist. Und ihr Ziel war es, dass sie sich gerne um Frauen kümmern möchte, die alleinerziehende Mütter sind, weil sie jetzt auch selbst eine alleinerziehende Mutter ist und gerne junge Mädchen in die Schule zurückbringen möchte. Und hat angefangen, kleinere Dinge zu produzieren in einer Frauenkooperative, wo die Frauen sich zusammentun aus der umliegenden Gemeinschaft von unserer Academy und dort kleinere handwerkliche Dinge herstellen, um damit jungen Mädchen mit dem Erlös die Schulbildung zu ermöglichen. Dabei sind sie aber auf ein Problem gestoßen, dass in Uganda leider Mädchen besonders von dörflicheren Regionen während ihrer Periode oft tagelang nicht zur Schule gehen, weil sie nämlich über keine Möglichkeiten oder Materialien verfügen, um ja die Periode sauber und sicher zu haben, dass sie nicht von anderen vielleicht gehänselt werden, dass keine Blutflecken entstehen, dass sie sich nicht wohlfühlen und daher oft leider zu Hause bleiben während der Periode. Und dadurch hat Marjo mit ihrer Frauenkooperative angefangen, nach einer Lösung zu suchen, was sie dort machen können, weil die Mädchen oft dann auf Möglichkeiten zurückgreifen müssen, die nicht hygienisch sind, wie teilweise werden Plastiktüten oder Bananenstauden oder Bananenblätter oder andere Blätter verwendet, um die Periode aufzufangen. Allerdings funktioniert das nicht so gut. Deshalb stellen sie jetzt wiederverwertbare Binden her, die in einem Paket von 7 Stück verkauft werden, wo sie dann für eine Periode genutzt werden können und danach gewaschen werden können und wiederverwertet werden können von bis zu einem Jahr. Und die Kosten für dieses Paket an 7 Binden ist umgerechnet ungefähr 4 €, was relativ immer noch teuer ist, aber dann doch aufs Jahr gerechnet viel, viel günstiger ist als Einwegbinden, die sich einfach die jungen Mädchen nicht leisten können und daher auf andere Dinge zurückgreifen müssen. Und das Projekt, die Einnahmen, die dabei entstehen, gehen dann wieder zurück an die Frauen, dass sie ihre jungen Mädchen zurück in die Schule schicken können.
Das ist ja eigentlich ein echt irrer Zusammenhang, nicht wahr? Also ein Mädchen verkauft Binden und dadurch können andere Mädchen wieder zur Schule gehen. Den Zusammenhang muss man sich auch erstmal klar machen. Du hast vorhin erzählt, als du erzählt hast, wie eure Schule aufgebaut ist, dass ihr nicht nur Flaschen benutzt habt, um via Upcycling, wie man das ja jetzt nennt, eure Schule aufzubauen, sondern dass ihr auch einen Bodenbelag habt, den auch Jugendliche von euch entwickelt haben, richtig?
Genau, ein Bodenbelag, der hauptsächlich aus Eierschalen und Plastiktüten besteht. Was das erste Unternehmen war, was uns verlassen hat, was selbstständig funktioniert, was eine kleine Fabrik aufgebaut hat in der Nähe von einer Müllhalde, wo die Plastiktüten herkommen. Die Eierschalen bekommt das Unternehmen von einer größeren Hühnerfarm, wo die Eierschalen sonst einfach nur in die Landschaft geschmissen werden. Wir zahlen den Arbeitern dort ein kleines Trinkgeld. Sie packen die Eierschalen in Säcke, stellen die uns vor die Tür und wir holen die dann kostenlos ab und verwerten die dann halt als Rohstoff, ist ja hauptsächlich Kalk, für den Bodenbelag.
Und wer bezahlt für diesen Bodenbelag? Also habt ihr große Firmen, die diese Böden brauchen oder wer finanziert das Ganze?
Genau, das Unternehmen bekommt Aufträge. Ein größerer Auftrag kam von einer Krankenhauskette, die gerne ihren Bodenbelag damit dadurch haben wollte, weil er auch optisch also sehr gut aussieht und der Zement, der als Bindestoff verwendet ist, weißer Zement ist. Das heißt, auch für eine Klinik zum Beispiel sieht das dann eigentlich recht edel aus und bekommen Aufträge, das Unternehmen versucht jetzt auch Fliesen herzustellen, die wir dann auch verkaufen können.
Wer sich mal vorstellen möchte, wie das Ganze aussieht, wir haben auf www.domradio-sternzeit.de ein paar Bilder von diesem Bodenbelag und der Sina Academy auch vorbereitet. Etienne, die Jugendlichen kommen ja an eure Akademie entweder, weil ihr sie schon kennt, weil das Waisenkinder sind, die ihr vorher betreut habt, aber die können sich ja auch bewerben, wie auf ein Förderprogramm oder auf ein Stipendium sozusagen, um von euch gefördert zu werden. Wie sehen diese Bewerbungen denn aus?
Die Bewerbungen sind ein längerer Prozess, weil die Nachfrage sehr groß ist, viele Jugendliche gerne zu uns kommen würden. Daher müssen wir sie auswählen. Wählen sie aber nach verschiedenen Kriterien aus, vor allem, ob sie Hilfe brauchen, ob sie aus Situationen kommen, wo sie unterstützungswürdig sind, wie zum Beispiel vorher schon gesagt, ehemalige Straßenkinder oder Flüchtlinge. Dann machen wir einen Auswahlprozess, wo sie einen Tag, also können sich Leute bewerben, einmal erst online, dann oder direkt bei uns anrufen und dann sagen, sie würden gerne Schüler werden. Dann laden wir sie ein zu uns einen Tag lang, wo sie verschiedene Aktivitäten durchlaufen, wo wir sie versuchen kennenzulernen, auch länger mit ihnen Einzelgespräche führen, weil wir vor allem dann nach Menschen suchen, die Unterstützung brauchen, die aus Situationen kommen, die sie vielleicht transformieren können, daraus ein Projekt zu machen. Aber auch Menschen, die einfach diesen, auf Englisch würde ich sagen, Drive haben, diese Motivation haben, sie möchten gerne aus ihrem Leben etwas machen. Vor allem sehen wir das bei den Flüchtlingen, die wir aktuell haben, die aus dem Flüchtlingslager kommen, wo sie ja sehr, sehr wenig haben, aber gerne viel machen wollen. Und wenn man ihnen dann den Raum gibt, dass alle ihre Bedürfnisse an Nahrung und an Sicherheit gegeben sind und sie sich plötzlich auf Selbstverwirklichung konzentrieren können, dass sie dann sehr stark und sehr schnell darin aufgehen und Ideen entwickeln und das wirklich als Chance, die Chance ihres Lebens sehen, aus ihrem Leben jetzt noch was zu machen.
Wie viele Flüchtlinge gibt es in Uganda und wo kommen die her?
Es gibt in Uganda sehr viele Flüchtlinge. Das größte Lager hat über 70.000 Menschen, die aus der ganzen umliegenden Region kommen. Viele aus dem Kongo, damals aus Ruanda und mittlerweile jetzt aktuell aus Burundi, viele aus Südsudan, aus Somalia, aus Eritrea. Die ganzen umliegenden Länder, wo Bürgerkrieg herrscht oder wo es größere Konflikte gibt.
Für all diese Jugendliche ist die Sina-Akademie da, die Etienne ins Leben gerufen hat. Und wir sprechen gleich weiter darüber, was dieses Projekt eigentlich möglich gemacht hat und wie das für die Jugendlichen ist. Bis gleich. Fußbodenbelag aus Eierschalen, darum ging es gerade schon bei uns. Und um eine App zur sexuellen Aufklärung. All das sind Projekte, die entstanden sind an der SINA, an der Social Innovation Academy, die Etienne ins Leben gerufen hat. Und wir sprechen darüber heute in unserer Sternzeit Campus Kampala, wo aus Waisenkindern Unternehmer werden. Etienne, du bist mit den Jugendlichen ja die ganze Zeit zusammen. Du lebst mittlerweile auch in Uganda. Was hat dein Projekt für die Jugendlichen vor Ort verändert?
Viele Veränderungen finden vor allem in der persönlichen Entwicklung der Jugendlichen statt, weil sie oft zu uns kommen und ja, sich teilweise als Opfer sehen oder nicht in der Lage sind, eigenständig für sich einzustehen oder für sich Dinge zu entwickeln. Und über den längeren Prozess in dieser Gemeinschaft sind die Jugendlichen in der Lage, dann selbstbewusst aufzutreten, sich zu präsentieren, für ihre Projekte dann auch teilweise Gelder, Investoren oder Spender zu gewinnen, aus Uganda, teilweise auch aus dem Ausland oder aus Deutschland. Und interessanterweise, unser Ziel ist ja, dass die Jugendlichen uns mit ihrem eigenen Arbeitsplatz, mit ihrem eigenen Sozialunternehmen verlassen. Jedoch fangen mittlerweile einige Unternehmen an, Schüler fast schon abzuwerben, weil die Schüler, normalerweise kommen sie aus der Schule oder aus der Universität oder haben die Schule abgebrochen, aber alle sind irgendwie gleich, weil sie immer gesagt bekommen haben, was sie tun müssen und immer nur die Autorität befolgt haben. Aber der Arbeitsmarkt in Deutschland wie auch in Uganda braucht Menschen, die kreativ sind, die Risiken eingehen können, die einfach auch für sich neue Sachen schaffen können. Aber auf dem Arbeitsmarkt in Uganda gibt es diese Menschen einfach sehr, sehr wenig. Deshalb sind dann unsere Schüler auch für Unternehmen zum Beispiel interessant und einige haben auch schon einen Arbeitsplatz gefunden, obwohl das gar nicht unser Ziel ist. Als Nebeneffekt passiert das dann aber, weil sie wirklich in der Lage sind, ja, anders kritisch zu denken und auch für sich neue Wege finden können.
Ihr seid diejenigen, die diesen Jugendlichen die Möglichkeiten geben, zusammen mit den Menschen, die vor Ort sind, den Mentoren, den Einheimischen, den ehemaligen Waisenkindern. Schafft ihr eure eigene Zukunft dort auf diesem Hügel in der Nähe von Kampala? Wie war das denn eigentlich bei dir und warum hast du die Möglichkeit bekommen, etwas so Großes zu verändern?
Bei mir persönlich hat sich das einfach Schritt für Schritt entwickelt. Es gab damals den Bedarf, dass wir gemeinsam gesehen haben, dass wir etwas tun wollen, dass eigene Arbeitsplätze geschafft werden und ich meine Masterarbeit damit verbunden habe und dann schnell gemerkt habe, dass ich das schaffen kann, dass ich nie daran gezweifelt habe, dass das nicht entstehen wird, aber ich habe nie damit gerechnet, dass das einmal so groß wird oder dass es so viele Geschichten dann gibt, die entstehen werden, sondern ich habe Schritt für Schritt meinen Weg gegangen, habe damals angefangen, dann, da wir ja schon viele Paten hatten, die die Kinder unterstützt haben, die auch Interesse daran hatten, dass die Kinder dann nicht mit 18, 19, 20 nach dem Abitur im Endeffekt arbeitslos doch wieder auf der Straße landen, sondern dass sie was für sich selbst schaffen können. Und einige dieser Paten haben uns dann auch dabei unterstützt, dass wir die Akademie aufbauen konnten. Und mit dieser Anfangsfinanzierung an Spenden konnten wir dann auch andere Spender gewinnen, weil das große Problem ist, wenn man eine Idee umsetzen will, die neu ist, die anders ist, keiner will der Erste sein, der diese verrückte Idee unterstützen will. Aber wenn einmal etwas Unterstützung da ist und der Ball ins Rollen kommt, dann geht das plötzlich viel, viel einfacher.
Über wie viel Geld reden wir denn da eigentlich? Also als du damals gemerkt hast, diese Akademie, ihr habt euch zusammengesetzt, das könnte was werden. Jugendliche bauen ihre eigene Schule und lernen dort all diese Dinge selbst. Was hast du am Anfang kalkuliert, wie viel Geld ihr dafür brauchen würdet?
Ein Mitglied aus unserem Verein, der ja auch in Uganda als Freiwilliger war, hatte gerade in seiner Kirchengemeinde, da war ein Antrag, den man stellen konnte, da ging es um ungefähr 35.000 Euro. Damit haben wir damals gedacht, mit 35.000 könnten wir auf jeden Fall etwas kaufen an Grund und da was bauen und das umsetzen. Damit hat es angefangen. Dann habe ich schnell gemerkt, 35 würde nicht reichen, wir brauchen vielleicht 100.000. Und da haben mich dann schon einige in Deutschland als verrückt erklärt, weil 100.000 Euro willst du dir herkriegen und in Uganda einsetzen, das ist eh alles korrupt dort. Und ja, aber ich habe mich dann nicht abbringen lassen und mein Ziel verfolgt und dann, ja, was ich auch unseren Schülern oft erzähle und was bei mir auch wirklich funktioniert hat, selbst wenn man ein klares Ziel hat, was man erreichen will, dann findet man die Wege, die Mittel, um das zu erreichen. Wenn man kein klares Ziel hat, wird man das auch nie erreichen. Deshalb, mir war das Ziel sehr, sehr klar, wo es hingehen soll und was wir erreichen möchten und die Mittel dazu, die findet man dann.
Du hast eben schon gesagt, es hat angefangen mit den Menschen, die dich und das Projekt auch schon kannten, von den Patenschaften über den Django e.V., der ja quasi der Vorläufer war zu der Sina-Akademie. Was ist dann passiert? Also ich meine, dann hattest du vielleicht einen Grundstock zusammen, aber von ein paar Familien, die sich hier denken, ich beschere einem Kind in Uganda eine Schulausbildung, davon kommen ja noch keine 100.000 Euro zusammen. Wie hast du das gemacht?
Nein, es kam ungefähr 30.000 Euro zusammen von Paten, die wir schon hatten, die Kinder schon unterstützt haben. Und damit konnte ich dann neue Förderer finden. Es gab zu dem Zeitpunkt, war ich gerade in Berlin, da gab es eine Bildungskonferenz zur alternativen Bildung. Und dort war auch bekannt, dass einige wohlhabendere Leute oder Stifter vor Ort sind, die Projekte unterstützen wollen. Und davon habe ich auch einige getroffen oder gesehen, aber gemerkt, dass alle die umschwärmt haben. Und ich wollte nicht mit Ellbogen mich davor kämpfen, um mit so jemandem für ein paar Sekunden zu sprechen, sondern habe dann angefangen, da gab es Workshops, eher diese Workshops zu besuchen. Und wie dann der Zufall so will, wie ich schon gesagt habe, wenn man ein Ziel hat, dann passieren manchmal kleine Wunder oder interessante Dinge, dass der Weg dann sich selbst öffnet. Weil in einem dieser Workshops habe ich mit einem Mann zusammengearbeitet, der sich dann herausgestellt hat, dass er ein Unternehmer ist, der ein größeres Unternehmen in Österreich leitet und die schon Bildungsprojekte in Uganda durchgeführt haben. Und er war sehr begeistert von meiner Idee und hat mir gesagt, schick mir doch einfach mal einen Antrag. Und das ist heute immer noch einer unserer größten Sponsoren für das Projekt.
Ein bisschen Glück war also dabei, aber vor allem Herzblut, das Etienne reingesteckt hat in seine Akademie für soziale Innovation in Uganda. Und wir gucken uns gleich nochmal an, wie das nächste Jahr für Etienne aussieht, denn er wird wieder zurückgehen nach Uganda, wenn er das schöne Studio des Domradios verlassen hat. Und wie dieses nächste Jahr für ihn aussieht, darüber sprechen wir gleich in unserer Sternzeit Campus Kampala. Das Domradio Sternzeit ist hier immer noch und wir haben Etienne Saalborn bei uns zu Gast, der eine großartige Idee hatte, nämlich eine Akademie zu gründen, an der Jugendliche selbst ihre Zukunft aufbauen können und eigene Arbeitsplätze schaffen. Etienne, das kommende Jahr liegt vor dir, 2 Jahre mit der Akademie liegen hinter dir. Was sind die Pläne für euer drittes Jahr?
Unser größtes Ziel ist erstmal, dass sich die SINA, die aktuell besteht, selbst tragen und selbst finanzieren kann. Unser Konzept geht so, dass die Unternehmen, die uns erfolgreich verlassen haben, wie zum Beispiel der Bodenbelag mit den Eierschalen, dass die einen Teil ihres Profits auch wieder zurückbringen, dass wir darüber neue Projekte starten können. Und dann haben wir verschiedene Projekte in der Academy. Wir haben auch ein kleines Hotel sozusagen, wo wir Gäste beherbergen in traditionellen Lehmhütten, weil das eine Erfahrung ist, die man sonst, es gibt kein anderes Hotel in Uganda, das das anbietet. Und darüber bekommen wir auch etwas Geld hinein. Aber wir brauchen noch viel mehr Unternehmen, die entstanden sind, dass wir das komplett selber tragen können. Das wollen wir nächstes Jahr in Angriff nehmen, dass sich die Academy selbst trägt. Und dann fängt es mittlerweile an, dass die Idee sehr gut funktioniert und andere daran Interesse haben, diese Idee vielleicht auch umzusetzen oder für sich selbst zu entwickeln oder anzupassen. Aktuell haben wir 3 unserer Flüchtlinge aus dem Kongo, die im Flüchtlingslager 5 Jahre lang gelebt haben, die gerne das Konzept dort anwenden möchten. Und wir werden dort anfangen, ein Haus aus Plastikflaschen zu bauen mit der Gemeinschaft der Jugendlichen dort im Flüchtlingslager unter der Leitung dieser 3 Flüchtlinge, die dort die Gegebenheiten sehr gut kennen und dann dort Trainings machen. Oder die 3 Jungs werden dort, die werden gerade von uns ausgebildet, verschiedene Trainings zu geben, wie man auch Coaching macht, wie man anderen dabei helfen kann, ihre Ziele zu setzen und sie zu erreichen, dass sie dann das anwenden können in dem Flüchtlingslager selbstständig und wir sie unterstützen, indem wir das Gebäude bauen zusammen, aber auch Internet installieren und einige Geräte und Werkzeuge dort bereitstellen, dass die Jugendlichen dort Dinge herstellen können oder Projekte entwickeln können im Kontext dieses Flüchtlingslagers, wo dann aber auch einige Produkte vielleicht verkauft werden können in ganz Uganda über die SINA oder auch in anderen Ländern, dass das Geld wieder zurückfließt in die Academy, in diesem Flüchtlingslager. Dabei wollen wir aber auch testen, ob die Idee in anderen Kontexten funktioniert und wie sie dort funktioniert, dass wir dann viele kleine dieser Art Mini-Sinas in verschiedenen Kontexten, im Flüchtlingslager, vielleicht auch in einem Slum oder in Dorfgemeinschaften, wo Jugendliche nicht zur Schule gehen können, weil es keine Schulen gibt, anwenden können, dass es viele kleine Mini-Academies gibt, die dann verknüpft sind mit der großen Academy und wir viele, viele Projekte durchführen können. Und dann vielleicht auch einmal nicht nur in Uganda, sondern in verschiedenen Teilen Afrikas und vielleicht auch mal weltweit.
Das heißt, das Plastikflaschenhaus, von dem wir am Anfang schon gesprochen haben, das würde dann auch auf dem Gelände dieses 70.000 Mann starken Flüchtlingscamp stehen. Warum habt ihr den Plan, da so ein Haus zu errichten?
Der Bau des Hauses aus Plastikflaschen hat sich bewährt, von dem her, weil die Gemeinschaft zusammenkommt und ihren eigenen Lebensraum oder Arbeitsraum schafft, aber auch dann darüber hinaus denkt, was möglich ist, was man machen kann, wenn man über tagelang oder wochenlang aus Müll etwas herstellt, baut, was man dann anwenden kann oder das Haus nutzen kann, fangen die Jugendlichen an, darüber hinaus zu denken, über das Mögliche und neue Ideen zu entwickeln. Und genau darum geht es ja, dass sie nicht da aufhören, was überall schon existiert, sondern neue Ansätze, neue Lösungen entwickeln. Und das Gebäude aus Plastikflaschen hilft dabei, den Horizont zu erweitern.
Du bist mittlerweile seit dem Zivildienst immer wieder in Uganda und jetzt auch seit 2 Jahren lebst du da fest. Wie sieht für dich dein nächstes Jahr aus? Was passiert idealerweise in deinem nächsten Jahr? Bist du in Uganda und wenn ja, was passiert dann da?
Ja, ich bin definitiv weiterhin in Uganda nächstes Jahr und wir möchten gemeinsam mit den Jugendlichen viele neue Projekte starten. Es gibt noch weitere Projekte, die gerade in den Startlöchern stehen, die sehr vielversprechend sind und die wir gemeinsam aufbauen wollen. Da gehört ein Projekt dazu, wie ein junges Mädchen, das gerade in den Startlöchern noch steht, die von Geburt an praktisch ein Waisenkind war, weil ihr Vater während der Schwangerschaft schon verstorben ist und ihre Mutter während der Geburt verstorben ist. Sie macht jetzt gerade eine Ausbildung als Hebamme und kommt aber ab und zu uns in die Academy und möchte ein Projekt aufbauen, wie man werdenden Müttern, besonders in Dörfern, helfen kann, dass sie eine sichere Geburt, auch ohne medizinische Versorgung, weil es in der Region vielleicht keine gibt, durchführen können. Dann gibt es ein Projekt, was in Deutschland sehr erfolgreich ist, ein Sozialunternehmen, was viele Preise gewonnen hat. Das nennt sich Discovering Hands, die Brustkrebserkennung durch blinde Frauen durchführen. Und da arbeiten wir dran mit dem Gründer in Deutschland, dass wir diese Idee auch in Uganda umsetzen können, weil dort vor allem dann Menschen, die als behindert gesehen werden, aber eigentlich eine Stärke haben, die kein anderer Mensch hat. Blinde Frauen haben einen unglaublichen Tastsinn, den man einsetzen kann, um vielleicht Brustkrebs viel besser und viel effektiver zu finden, als ein Arzt das kann. Und darum geht es ja vor allem in der Academy, dass wir Probleme zu Chancen transformieren oder die Schicksale der Menschen, die zu uns kommen, als Stärken ausbauen.
Die Potenziale sind da, die Bewerber, das haben wir vorhin auch gehört, die strömen auch schon fleißig in die Academy. Was fehlt euch denn jetzt noch für ein erfolgreiches nächstes Jahr mit Sina?
Ja, wir sind immer noch auf Spenden angewiesen, weil die Academy sich noch nicht selbst tragen kann. Vielleicht in den nächsten 2 oder 3 Jahren, wenn wir noch mehr Unternehmen gegründet haben, die sich selbst tragen und dann auch einigen etwas Profit zurückbringen können an die Academy, dass wir weitere Projekte starten können, dann sind wir vielleicht unabhängig und können nachhaltig agieren. Aktuell sind wir noch auf Spenden angewiesen und vor allem die Projekte brauchen immer weiter Unterstützung. Wenn neue Projekte entstehen, brauchen sie oft eine Startfinanzierung. Dann brauchen wir vor allem aber auch immerhin weiter Paten, die gerne Patenkinder übernehmen wollen, die dann von der Grundschule an, bis sie dann eines Tages ihr eigenes Unternehmen vielleicht gründen oder ihren eigenen Arbeitsplatz gegründet haben, brauchen wir weiterhin auch Unterstützung.
Unsere Sternzeit Campus Kampala, die geht jetzt langsam zu Ende und Etienne, vielen herzlichen Dank, dass du hier warst und deine großartige Idee kundgetan hast. Wir beenden diese Sendung aber nicht, ohne dir die Möglichkeit zu geben, sie mit einem Song deiner Wahl gebührend zu verabschieden.
Ja, da habe ich einen Song mitgebracht von einem unserer Schüler, der sich JMP Ronnie nennt, der auch von Anfang an im Waisenhaus mit mir den Weg bestritten hat und immer schon gerne Gitarre lernen wollte. Und damals hatte ich eine Gitarre mit, allerdings eine Rechtshandgitarre und er ist Linkshänder und er wollte immer spielen, hat damals nicht verstanden, warum er nicht auf meiner Gitarre spielen konnte. Jetzt ist er aktuell in unserer Academy und jetzt haben wir ihm eine Linkshandgitarre gekauft und hat jetzt sich selbst beigebracht, Gitarre zu spielen und schreibt Songs, das ist sein Projekt und nimmt auch manchmal Songs auf und da habe ich einen Song mitgebracht, der sich Come Together nennt.
Diesen Song hören wir jetzt zum Rausgehen. Das war die Sternzeit Campus Kampala, wo aus Waisenkindern Unternehmer werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Sendung gibt es wie immer zum Download unter www.domradio-sternzeit.de. Mein Name ist Jill Blume und wir sagen tschüss.
Tschüss.
Living a lie.